heute. Ich habe heute nochmal zusätzlichen Grund zu feiern, weil ich ab morgen im Urlaub bin. Also falls ihr mich erreichen wollt, die nächsten 2 Wochen, da könnte etwas schwierig sein. Versucht es einfach bei Gerda, Harry und Rebecca, die sind auch zwischendurch im Urlaub. Also im Zweifelsfall macht es einfach selber. Bitte? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, wir machen das auch nur mit Gottes Hilfe, sonst kriegen wir das auch nicht hin. Genau, ich habe die Überschrift heute gewählt, vielleicht ein bisschen provokant, aber ihr werdet gleich verstehen, warum. Ich habe es überschrieben, wenn Jesus heiratet. Ja. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ich die Bibeltexte vorgelesen habe. Ich habe 4 Bibeltexte, die ich jetzt alle am Stück hintereinander weg mal vorlesen werde. Habt ein bisschen Geduld, aber es sind interessante Geschichten. Der erste Text steht im Matthäusevangelium Kapitel 22, ab Vers 1. Jesus sagte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Als es soweit war, schickte er seine Diener los, um die, die er zum Fest eingeladen hatte, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener los und ließ den Eingeladenen sagen, das Festmahl ist angerichtet, Ochsen und Mastkälber geschlachtet, alles ist bereit, beeilt euch und kommt. Doch sie kümmerten sich überhaupt nicht darum. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige jedoch packten die Boten, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen aus, ließ jene Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet. Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert. Geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Das taten sie und holten alle herein, die sie fanden, böse und gute. So füllte sich der Hochzeitssaal mit Gästen. Als der König hereinkam, um zu sehen, wer da gekommen war, fand er einen, der kein festliches Gewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du überhaupt ohne Festgewand hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Da wird das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Die nächste Episode steht im gleichen Buch, im Matthäusevangelium, Kapitel 25, Abvers 1. In dieser Zeit wird es mit dem Reich, das der Himmel regiert, wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen handelten klug und 5 waren gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten neben ihren Fackeln auch Ölgefäße mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Brautjungfern auf und richteten ihre Fackeln her. Die Gedankenlosen sagten zu den Klugen, »Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus.« Doch diese entgegneten, »Das geht nicht, unser Öl reicht unmöglich für alle. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch welches.« Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen, »Herr, Herr, mach uns auf!« Doch der Bräutigam wies sie ab, »Ich kann euch nur sagen, dass ich euch nicht kenne.« »Seid also wachsam«, schloss Jesus, »denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde.« Der dritte Text steht im Epheserbrief, Kapitel 5. Ab Vers 25. Ihr Männer Liebt eure Frauen. Und zwar so, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren. Ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Der letzte Text steht in Offenbarung, Kapitel 19, Abvers 6. Dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Es klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnergrollen. Halleluja! Gepriesen sei Gott! Unser Herr, der allmächtige Gott, hat nun die Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht, eingekleidet in strahlend weißes Leinen. Die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Vielleicht ist jetzt meine Überschrift ein bisschen nachvollziehbarer, wenn Jesus heiratet. Klingt plötzlich ganz anders, die Überschrift, ne, wenn man die Texte gehört hat. Ganz genau. Ganz genau. Ich habe gedacht, dass ich die ganze Geschichte mit den Festen und eins der schönsten Feste, die Hochzeit, einfach mal aufgreife und mal gucke, was Jesus außer seinem Besuch auf der Hochzeit zu Kana noch dazu zu sagen hat oder wo es noch verwendet und gebraucht wird in der Bibel. Es ist interessant, auch im Alten Testament spiegelt sich dieses Bild von der Hochzeit schon wieder, denn auch die Propheten, insbesondere Jesaja, Jeremia oder die ganze Geschichte von Hosea, auch Hesekiel, weisen darauf hin. Sie beschreiben alle die Beziehung Gottes zu dem Volk Israel, also zu dem Volk Gottes im Alten Testament, als die einer Beziehung von Bräutigam und Braut. Allerdings im Alten Testament beklagen diese Propheten dann meistens die Untreue der Braut. Da findet man das Bild am häufigsten. Stellt dann aber fest, wenn man diese Stellen mal nachliest und nachguckt, dass es trotzdem auch in der Untreue des Volkes Israel, die eine Beziehung, einen Bund zu Gott haben sollte, wie eine Braut zum Bräutigam, wie eine Ehefrau zum Ehemann, ruft Gott auch an diesen Stellen mit Barmherzigkeit und Liebe zu umkehren, zu sagen, hey, ich habe dich als Braut ausgewählt, ich will dich nicht verlieren, obwohl du dich von mir abgewendet hast und anderen nachgelaufen bist. Das im Hinterkopf spiegelt sich auch ein Stück in den Texten, die wir gerade gelesen haben, wieder. Hochzeit oder Ehe. Worum geht es dabei eigentlich? Manch einer sagt ja, es ist viel einfacher, als Single zu leben und ledig zu sein. Aber auf der anderen Seite ist so eine intime Gemeinschaft, eine intime Lebensgemeinschaft über einen langen, hoffentlich unbegrenzten Zeitraum ja auch etwas Schönes. Sicherlich auch herausfordernd, aber auf jeden Fall eine der genialsten Erfindungen Gottes. Es geht um Liebe zueinander und füreinander. Es geht um Freude und sie miteinander zu teilen. Manchmal geht es auch darum, das Leid miteinander zu teilen. Es geht um Treue und Hingabe, Verbindlichkeit. Nicht umsonst nennt Gott seine Verbindung zum Volk Israel einen Bund. Und auch die neutestamentliche Gemeinde ist hineingerufen in einen Bund. Wir haben einen alten Bund zum Alten Testament und auch wieder einen neuen Bund im Neuen Testament, der diese Beziehung in Verbindung darstellt. Und es hat auch so eine Beziehung ein Stück mit Selbstaufgabe zu tun. Ohne die funktioniert es nicht. Jesus greift dieses Bild von Hochzeit und von Ehe, Hochzeitsfeier, auf und je nachdem, welchen Text man liest, spielt der Mensch, du und ich, entweder die Rolle der Gäste oder der Braut. Je nach Geschichte ein bisschen unterschiedlich. Beides verwendet er. Bei den Gästen, damit habe ich ja angefangen mit der ersten Geschichte, bei den Gästen habe ich mich gefragt, wer ist denn normalerweise zu so einer Hochzeit eigentlich eingeladen? Naja, normalerweise macht man das so ein bisschen nach Rangfolge. Als erstes kommt die Familie, dann kommen die Freunde. Vielleicht irgendwo, wenn man solche Verbindungen oder Verknüpfungen hat, Würdenträger oder Personen in hochgestellten Ämtern. Es ging hier um eine Hochzeit eines Königssohns. Da werden sicherlich nur Familie und Freunde eingeladen, sondern auch Leute von hohem Rang irgendwo aus der Gesellschaft. Dann kommen Bekannte und irgendwann dann, eigentlich gar nicht, kommen Fremde. Wer lädt schon Fremde zu seiner Hochzeit ein? Das macht doch keiner. Da geht es schon los in dieser ersten Geschichte, die Jesus erzählt. Die eigentlich eingeladenen Gäste, die ganz oben auf der Liste stehen. Und man darf es interpretieren als das Volk des alten Bundes, das Volk Israel, wenn man es auf Gott und seine Gemeinde oder Gott und sein Volk projiziert. Alle eingeladen. Und keiner will kommen. Interessant, oder? Also, die Einladung ist rechtzeitig rausgegangen. Sie haben alle Bescheid gewusst. Und dann an dem Tag, als es losgehen will, soll, also kurz vorher, hakt er nochmal nach und sagt, ach, denkt dran. Nee, ich kann nicht kommen. Und das sind ja echt fadenscheinige Begründungen, finde ich, die Leute da haben. Also, haben irgendwelchen Geschäften müssen sie nachgehen. Ja? Wo man sich denkt, meine Güte, wie kann man das nicht auf einen anderen Tag legen? Normalerweise macht man das so. Also es gibt wenig, was dazwischen kommen kann, was verhindert, dass man als Familie, eingeladene Familie zu der Hochzeit seiner Angehörigen geht. Aber irgendwie haben diese Leute, die Gott da eingeladen hatte, auf ihrer Prioritätenliste ziemlich weit nach unten geschoben. Hinter Geschäfte, hinter Geld, hinter sich versorgen. Sogar so weit, dass sie sagen, ach, hör auf zu nerven, ich will da nicht hin. Als ein zweites Mal seine Boten schickt, seine Diener schickt. So weit, dass sie in der Geschichte die sogar umbringen. Das ist ein ganz schön radikaler Schritt, oder? Also, aber es zeigt, wie sehr sie gesagt haben, wir wollen das nicht, wir wollen nicht auf diese Hochzeit. Wir wollen da nicht Gast sein. Wir gehören da nicht zu, wir wollen davon nicht Teil sein. Wir wollen unser Ding machen. So landet man nicht auf Gottes Hochzeit oder auf Jesu Hochzeit. Es war alles vorbereitet. Das meiste an der Hochzeit machen ja nicht die Gäste, erfahrungsgemäß. Ich kann mich an meine eigene Hochzeitsvorbereitung noch ein Stück erinnern. Ich hatte einen gewaltigen Vorteil gegenüber meiner Frau. Wir haben relativ weit auseinander gewohnt zu dem Zeitpunkt. Angie hat in Espelkamp gewohnt und ich in Leipzig. Und wir haben in Espelkamp geheiratet. Das heißt, der größte Teil der Vorbereitung ist an meiner Frau hängen geblieben. Und nicht so sehr an mir. Aber ich habe natürlich mitgekriegt, was alles vorzubereiten war und habe natürlich auch, soweit es ging, auch auf die Entfernung mit unterstützt, ganz klarer Fall. Aber die Gäste, ja klar, haben wir auch ein paar Sachen delegiert oder gefragt, ob sie mithelfen können mit Schmuck, mit Essensvorbereitung oder ähnlichem. Aber der Großteil der Gäste brauchte nur kommen. Der Saal war gemietet und geschmückt, die Kirche war geschmückt und vorbereitet, das Essen war organisiert, Musik war gestaltet und fertig zum Spielen. Der Gast braucht nichts anderes tun, als sich den Termin frei halten. Ich habe mir nochmal gedacht, so, ich weiß nicht, ob das dem entspricht, aber zumindest in dieser Geschichte hier ist es der Vater des Bräutigams, der die Hochzeit ausrichtet. Da hat die Braut einen richtigen Volltreffer gelandet. Die brauchte nämlich an dem Tag für den Tag auch nicht viel vorbereiten, die musste einfach nur schön aussehen. Das können Bräute gut. Aber sowohl, egal ob wir uns als Gast in den Geschichten oder als Braut betrachten, sie geben beide der Hochzeit höchste Priorität. Interessantes Element aus der ersten Geschichte nochmal. Da wurden dann ja tatsächlich Fremde eingeladen für diese Hochzeit. Das ist zum einen natürlich auf der geistlichen Ebene insofern relevant, dass das Volk Gottes ursprünglich nur das Volk Israel war. Und hier an dieser Stelle plötzlich auch alle anderen eingeladen werden. In meiner Übersetzung hier, neue evangelistische Übersetzung, stand sogar Gute und Böse. Auch interessant. Die Einladung gilt erstmal für alle, für Gute und Böse, für die Gäste, zum Kommen, zum Gucken, zum Schmecken, zum Sehen, zum Hören. Gute und Böse. Und ich habe mich gefragt, wie das kommt, dass diese eine Person so unangenehm auffällt und so übel bestraft wird. Nur weil er nicht die richtigen Klamotten anhat. Da war einer dabei, der muss auch richtig rausgestochen haben irgendwie. Der ist dem König ja sofort ins Auge gefallen. Der war ohne Festgewand da. Und er wird dann gefragt, wieso hast du keins an und zum anderen, wie bist du dann überhaupt reingekommen ohne? Erstaunlich. Hat irgendjemand an der Tür nicht aufgepasst? Und der weiß nichts zu antworten. Wie sieht eigentlich so eine Hochzeitsbekleidung aus? Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Hochzeitsbekleidung ist dem Brautpaar entsprechend angemessen gekleidet. Ich bin einmal auf einer Hochzeit gewesen. Das waren junge Leute. Ja, meistens heiraten junge Leute, aber es waren junge Leute. Ich war schon ein bisschen älter als diese jungen Leute, deshalb fand ich das junge Leute. Und ich bin da hingegangen und habe gedacht, ach, das sind moderne Leute. Hemd, Sakko, Jeans, das wird schon passen. Ich war der Einzige, der keinen Anzug anhatte. Das war mir ja sowas von peinlich. Ich habe mich irgendwo immer versucht, so im Hintergrund zu halten, dass es möglichst wenig auffällt. In der Kirche habe ich mich oben auf die Empore gesetzt. Ich hatte meine beiden Jungs dabei und konnte sagen, ich bin wegen der Jungs auf der Empore. Aber ich war mindestens zu gleichen Teilen auf der Empore, damit nicht so viele Leute mitkriegen, dass ich falsch gekleidet war. War dem Brautpaar eben doch nicht entsprechend angemessen gekleidet. Die hatten eine schicke Feier organisiert. Wenn zwei Motorradfreaks heiraten und in Lederklamotten sind und alle kommen in Jeans und T-Shirts, ist das auch angemessen. Wenn die das so wollten. Was hat uns das zu sagen? Bedeutet das, dass wir als Christen nur in Anzügen und schicken Kleidern rumlaufen dürfen? Oder vielleicht auch den Gottesdienst nur in entsprechend gepflegter Kleidung besuchen sollten? Ich glaube nicht, dass es darum geht, denn Jesus benutzt das Ganze ja als ein Gleichnis dafür, wie es im Reich Gottes aussieht. Und das Reich Gottes kümmert sich nicht darum, was für Stoffe du an deinem Körper trägst, sondern darum, wie dein Herz aussieht. wie dein Herz sich präsentiert. Es geht um angemessen gekleidet in Bezug auf die Beziehung, die ich zu Jesus habe und die Führung meines Lebens, wie ich mein Leben führe und handle. Daran macht es sich am Ende fest, ob ich Teil von der Festgesellschaft sein und bleiben kann oder nicht. Paulus schreibt es sehr schön, dass Jesus derjenige ist, der als Bräutigam seine Gemeinde als seine Braut einlädt und präsentiert. Und interessanterweise ist es auch so, dass Jesus dafür sorgt, dass die Braut gut aussieht. Er präsentiert sie als ohne, ohne Falten, Flecken und Runzeln, Luther, genau. letztendlich ist es Jesus, der unsere Schuld wegnimmt, damit wir rein und heilig und sauber sind, um in diese Beziehung hineinzugehen und sie leben zu können und das feiern zu dürfen. Sauber zu bleiben, dafür müssen wir dann nachher selber sorgen, in Anführungsstrichen. Also darum sollen wir uns bemühen. Trotzdem ist natürlich immer wieder Gottes Gnade und Vergebung auch da. Jesus bezeichnet uns als seine Braut. In gewisser Weise auch jeden Einzelnen von uns, aber auch in der Gesamtheit als Gemeinde. Ich weiß gar nicht, das kann man irgendwie gar nicht anders in Worte fassen. Es ist so ein fantastisches Bild, mal zu bedenken, wenn ich mich in die Position des Bräutigams hineinversetze nochmal. Als Braut nehme ich nicht irgendjemanden. Da nehme ich diejenige, die ich liebe, für die ich bin, für die ich mich entschieden habe, wo ich Hingabe und Fürsorge rein investieren will, wo ich Treue und Verbindlichkeit leben will. Im Endeffekt sagt Gott dir damit, du bist nicht irgendjemand. Du bist derjenige, diejenige, mit der ich mein Leben teilen will. Von jetzt an bis in Ewigkeit, bis dass der Tod uns scheidet. Nicht mal nur das, sondern sogar darüber hinaus. Und im Himmel, deshalb ist eigentlich schön, dass auch die Bibel damit ja fast abschließt, ganz am Ende in Kapitel 19, die Hochzeit des Lammes. Also das muss man vielleicht nochmal erklären. Das Lamm ist die Symbolik von dem Opfer, das für Schuld geopfert wurde. Und weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, damit wir Versöhnung mit Gott haben können, wird Jesus auch als das Opferlamm bezeichnet. Und das taucht dann hier wieder auf in diesem Zusammenhang in der Bildsprache der Offenbarung, dass Jesus das Lamm ist. Die Hochzeit des Lammes, also gleichzeitig ist es Jesus, Gottes Sohn, gleichzeitig ist er der Bräutigam. Um diese Hochzeit geht es. Also Jesus heiratet seine Gemeinde. Wir dürfen so intim und so nah und so geliebt und so beschenkt mit seiner Hingabe und Treue uns wissen wie eine Braut bei ihrem Bräutigam. Und im Himmel wird das gefeiert. Ein vielstimmiger Chor, wie das Tosen von starker Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnergrollen. Gigantischer Chor muss das sein. Und die singen Gottes Ehre, weil er die Herrschaft angetreten hat. Und sagen, wir wollen uns freuen und jubeln. Und ich sag's einfach nochmal, das Thema nicht nur heute, sondern auch die letzten Sonntage ist schon Feste feiern. Gott will ein fröhliches Volk. Und wir dürfen fröhlich sein, weil er uns fröhlich macht. Ich meine, wenn die Braut am Hochzeitstag nicht fröhlich ist, wer dann? Und die meisten Gäste auf der Hochzeit sind normalerweise auch fröhlich und freuen sich mit dem Brautpaar. Verzweifelt sind nur die, die lange auf der Suche waren, immer noch nicht geheiratet haben, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Vielleicht kann man das als Bild auch verwenden. Diejenigen, die sich Jesus nicht anvertraut haben, sind die einzigen, die vielleicht daneben stehen können und sagen, ich habe keinen Grund zum Feiern. Alle anderen, in diesem Bild hier, alle anderen haben Grund zu feiern. Und wie gesagt, also Hochzeiten sind auch nicht, oh, ich bin ja so fröhlich. Also ich war jedenfalls, Gott sei Dank, noch nicht auf so einer Hochzeit. Und auf so eine will ich auch nicht. Ich will auf eine Hochzeit, wo alle richtig begeistert sind und feiern und sich freuen und ausgelassen sind. Genauso wie hier, ist im Himmel nicht anders. Das echte Freude, das Jubel von Herzen. Und sie feiern die Hochzeit. Und seine Braut hat sich schön für ihn gemacht. Finde ich auch nochmal ein schöner Impuls. Genauso wie wir ihn auch in den anderen Texten gefunden haben. Wir wollen als Christen ein heiliges Leben leben. Und wir wollen es tun, weil wir uns für ihn schön machen. Ich lebe ein heiliges Leben, nicht vorrangig, damit ich ein besserer Mensch bin. Ich meine, in Anführungsstrichen, wem nützt das? Also mir jedenfalls, natürlich nützt es uns auch allen, wenn wir bessere Menschen sind. Aber versteht ihr, was ich meine? Damit kann ich mir nichts kaufen. Letztendlich habe ich doch viel mehr davon, wenn ich ein heiliges Leben führe, weil ich dankbar für Gottes Liebe bin und ihn ehren will. Das ist das Bild von, die Braut hat sich für ihn schön gemacht, so hübsch, wie es nur irgendwie geht. Das motiviert mich. Das motiviert mich, ein heiliges Leben zu führen. Nicht ein, oh, ich muss ja noch, damit ich denn auch schön bin für die Hochzeit. Nein, ich will, damit ich schön bin für die Hochzeit. Ich werde das trotzdem nie verstehen, wie das sein kann, dass diverse Frauen vor ihrer Hochzeit stundenlang beim Friseur sitzen und das über sich ergehen lassen. Finde ich unfassbar. Wie kann man 4 Stunden da auf so einem Stuhl sitzen und sich in den Haaren rumtüdeln lassen? Ich würde verrückt werden. Warum? Weil sie schön sein wollen für ihren Bräutigam. Gut, manche mögen das vielleicht auch, da so rumzusitzen, sich in den Haaren rumzutüdeln. Vielleicht ist das eine Frauensache. Aber letztendlich Hochzeitskleider anprobieren und hier noch und da noch und dann noch eine andere Make-up-Farbe und weißt du, so, ich will das. Ich will das. Also gucke ich in Gottes Wort und finde raus, was ihm gefällt. Ich finde raus, was ihm gefällt, damit ich tun kann, was ihm gefällt und es tun kann, wie es ihm gefällt. Um ihn zu ehren dafür und darin, dass er mich so sehr liebt, dass er mich ausgewählt hat. Das ist ein begeisterndes Thema, über Jesu Hochzeit nachzudenken, denn es ist nicht nur seine Hochzeit, es ist auch deine Hochzeit mit ihm. Amen. Dank dir dafür, Jesus, dass du uns ausgesucht hast, jeden Einzelnen von uns. Und auch uns zusammen als Gemeinde. Vielleicht wird da das Wunder manchmal noch größer, obwohl, nee, reicht, wenn man auf sich selbst guckt. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk, Herr. Was für ein Fest. Und wir dürfen heute schon feiern. Wir brauchen nicht warten, bis wir angekommen sind im Himmel und dieses Hochzeitsmahl des Lammes da feiern. Sondern wir dürfen jetzt schon wissen, wir sind dein geliebtes Gegenüber, an das du dich mit einem Bund geknüpft hast. Und wir dürfen diese Liebe erwidern. Und wir wollen uns schön machen für dich und dich ehren mit unserem Leben. Und wir dürfen uns dabei freuen. Das ist eine Freude für uns, das zu tun. Kein Krampf, keine Arbeit in dem Sinne, dass wir darunter stöhnen müssten. Keine Last, sondern eine Ehre und eine Freude. Dich zu lieben, dir zu dienen, dir zu folgen. Du bist fantastisch. Amen.